Wir haben heute Morgen jetzt gerade zwei Ereignisse. 1. Samuel 24, aber gerade das folgende Kapitel ist fast wie das Gegenteil. Eine Kränkung im Zusammenhang mit dem Saul, den er gut gemeistert hat. Licht, kann man sagen. Aber dann sehen wir auch die Schatten in seinem Leben, in seinem Herz hinein, wo es dann um Kränkung geht durch den Nabal, wo beinahe ein Amoklauf geworden wäre vom David. Und so ist der David tröstlich jetzt für uns, einfach im Sinn, wie gehen wir mit Kränkungen um. Der erste Gliederungspunkt, also Vergebung, verblüfft auch hartgesottene Feinde. Es geht um die Geschichte in 1. Samuel 24. Saul. Saul ist König in Israel, aber durch seinen Ungehorsam, durch seinen Eigenwillen, durch seine Unbußfertigkeit hat ihn Gott verworfen. Einer, der nicht sich führen lässt von Gott, kann nicht Führer sein. Und hat durch das David als sein Nachfolger gesalbt und eingesetzt. Aber er war noch nicht König, der David. Der Saul war immer noch König. Und von dort her ist natürlich der Saul einfach, oder hat der Saul den David als Rivalen angeschaut, ihn verfolgt, ihn will umbringen. Von dort her im Vers 12, der David, der sagt, ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Saul ist geschuld, wie es jetzt dem David geht. Es ist der Saul. Drum hat der David da in der Wüste, wo er flieht, von diesen 3000 Kriegern vom Saul, er hat kein Zuhause. Er hält sich auf in Höhlen, in der Wüste, in der Hitze. Er hat zu wenig zu essen, hat Durst. Einfach so, es fehlt ihm über Jahrzehnte. Hat sein Leben gewisse hohe Lebensqualität oder eben seine Einbuße, eine hohe Einbuße von seiner Lebensqualität wegen Saul. Haben wir das vielleicht auch in unserem Leben drin? Die Stelle verloren, weil wir so eine Umstrukturierung haben im Geschäft, rücksichtslose, lieblose, nur wegen Geld, leiden wir unter Mobbing? Leiden wir unter einem schwierigen Verhalten vom Ehepartner, der uns eigentlich die Lebensqualität raubt? So vieles könnten wir aufzählen. Wegen dem ist das Leben so schwierig. Also so sehen wir eine wichtige Kränkung, Ungerechtigkeit im Leben von David. Und da gibt es jetzt die Szene. Ja, ich meine, seine Krieger werden irgendwo, hinter einem Baum gegangen sein, um aufs WC zu gehen. So viele Bäume hat es in der Wüste eben nicht. Also nein, hinter einem Felsblock, nehmen wir so, oder? Aber für einen König ist das nicht, er geht in eine Höhle. Und gerade in diese Höhle, wo zuhinterst hinten natürlich dann im David seine Leute sind und er und der Saul ist in einer Notdurft, oder? Also im stillen Örtli, wo eben eigentlich dann nicht so still ist. Und der David hinten durch und die Männer flüsterten David zu. Vers 5. Hey, jetzt ist Zeit. Jetzt schlägt zurück. Das ist Gott, weißt du, die Fügung, dass er jetzt gerade in dieser Höhle und allein ohne Militär, jetzt David, es ist deine Zeit, der göttliche Augenblick. Schlag zurück. Die Einflüsterung. Wir müssen nicht einmal andere Menschen um uns herum sein. Es gibt so flüsternde, einflüsternde Stimmen, so Soufflöse in unserem Herz drin. Schlag zurück. Wehr dich! Kämpf um deine Gerechtigkeit! Aber der David hat dem Saul nicht Kehl durchschnitten, sondern nur einen Zipfel von seinem Kleid abgeschnitten. Er hat den Saul verschont, weil er ihm all das, was der Saul ihm angetan hat, seine Lebensqualität oder sein Gefühlsleben auch, immer Angst hat, man käme dann trotzdem einmal ums Leben, er hat dem Saul können vergeben. Aber wie kann man das? Wie kann man das, wenn man aufsteht und ins Bett geht und ständig, ich bin jetzt in dieser Lage, will der andere? Ist das nicht eine Unmöglichkeit? Wir sehen dann nachher in der weiteren Geschichte, wie David die göttliche Perspektive geholfen hat. Vers 9 dann, also der Saul ist damit seinem Geschäft fertig. Als Saul die Höhle verlassen hatte, kam David heraus und rief ihm nach: Mein Herr und König. Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Ja, hey, also das war doch ein Halunk, der Saul. Also, wie willst du niederfallen, mein Herr und König? Was soll das eigentlich? Da hat sich ja auch der Saul, also völlig unbiblisch, also kannst du nicht einmal anders interpretieren. Es ist auch von Gott her völlig daneben. Aber seine Perspektive, ich wollte nicht Hand an meinen Herrn legen, an den König, den Gott erwählt hat. Also Gott hat den Saul erwählt, Gott hat dann auch den David erwählt zum König. Gott, er hat Perspektive von Gott. Der Saul ist ein Mensch von Gott geschaffen, wie er selber auch. Wenn wir das auf uns übertragen, der andere, der uns Mühe macht, die göttliche Perspektive, der andere ist ein Geschöpf von Gott, wie ich auch. Der andere braucht Gnade von Gott, wie ich auch. Der andere ist mit Gott unterwegs, vielleicht, wenn er ein Kind Gottes ist, wie ich auch. Gott ist am Werk, es ist noch nicht aller Tage Abend, oder? Er könnte noch etwas damit machen. Einfach die Perspektive, die göttliche Perspektive von Gott. Also man könnte viel noch aufzählen, was uns beim Vergehen hilft, aber da einfach jetzt aus der Begebenheit mit David, dem Perspektivwechsel von mir, wie sieht das Gott, der hilft uns zum Vergehen. Was uns weiter hilft, ist einfach zu sagen, Gott, du bist Richter. Ich will mich nicht rächen. Und trotzdem, irgendwann gibt es ein Gericht, sozusagen ein Rach. Aber es ist nicht unsere Rach, sondern es ist Gottes Rach. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Vers 13. Ja, wir wissen ja nicht, was der Saul alles für eine Geschichte hat und Biografie. Das merkt man, wenn man in der Seelsorge dann tätig ist oder in der Seelsorge sie ist. So die Zusammenhänge, dann wären wir nicht die Richtigen, um uns zu rächen. Wir sind fest mit uns verbunden. Und trotzdem, es gibt Gerechtigkeit. Und irgendwann, früher oder später, kommt die Gerechtigkeit. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Also irgendwo schaut Gott für die Gerechtigkeit. Und wenn wir uns selber rächen, dass wir werden jetzt beschimpft und kränkt und fällt uns dann gleich mal auch noch ein beschimpfendes, kränkendes Wort ein. Eins gilt das andere. So tun wir uns rächen. Aber eigentlich sagen wir mit, Gott rächt sich nie. Das ist doch dem gleichgültig. Wichtig ist, dass wir vertrauen. Gott ist ein gerechter Gott und er schaut für Gerechtigkeit. Und dann sehen wir einfach, was das für eine faszinierende Wirkung hat. Vergebung. das hat viel größere Wirkung als zurückgehen, als kränken. Vers 18 dann, der Saul, als er das miterlebt hat, er brach in Tränen aus. Dann sagte er zu David, du beschämst mich. Du bist gut zu mir gewesen, obwohl ich dir so viel Böses getan habe. Wo gibt's das schon? Wo gibt's das schon in unserer Welt? Vergeh, gnädig sein, nicht zurückschlagen, das ist ein massives evangelistisches. Nehmen wir es so einfach. Ein massiv evangelistisches Zeugnis. Das kann man nicht einfach. Da braucht es eine höhere Macht, da braucht es Gott dahinter, dass man vergeben kann. Und jetzt ist der hartgesottene Saul, bricht die Tränen aus. Wo gibt es das auf der Welt? Also vergeben, ein wichtiges Zeugnis. Und jetzt können wir denken, okay, also was wollen wir noch mehr in der Beziehung von David und Saul? Der David konnte vergeben, der Saul hat es eingesehen. Du machst Gutes, ich Böses. Also er sieht auch seinen Fehler ein. Jetzt ist doch einfach wieder ein paradiesisches Zusammenleben zwischen dem David und dem Saul. Und man merkt, die Distanz bleibt. Der Saul ist heim und der David ist in der Wüste geblieben. Vers 23. Er ist nicht einfach jetzt, okay, jetzt ist gut, jetzt ist wieder paradiesisch, oder? Jetzt ist einfach wie, als wär das die Jahrzehnte wär einfach nicht gewesen. Nein, es ist ein Irrtum. Wenn solche Art von Kränkung und zerstörendes Verhalten da ist, einfach so denken, wenn man vergibt, dann ist es wie vorher, als wäre nichts passiert. Die Wunden sind nicht geheilt und neues Vertrauen ist nicht da. Und beim Saul, es ist keine Veränderung da. Er hat es einmal eingesehen, heute, und morgen ist er wieder der gleiche geblieben. Also David hat dem Saul vergeben, Perspektivwechsel, Rach Gott überlassen. Ja, nehmen wir das jetzt in eine Art von Selbstreflexion, 2 Minuten, einfach jetzt jeder für sich nachdenken. Gibt es Situationen, Beziehungen, David, Saul, die bei mir ähnlich sind, und ich könnte anwenden? Thank you. 1. Samuel 25, der beinahe Amoklauf von David. Da geht es jetzt um den Nabal. Nabal, ein Grossgrundbesitzer, riesige Herden von verschiedensten Viecher, wohlhabend, viele, viele Angestellte. Und so der grösste Höhepunkt in einem so einem Leben von einem Viehzüchter ist die Schafschur. So wie das Erntedankfest, kann man sagen, so richtig mal essen, trinken, feiern. Nebendran der David. In 1. Samuel 25, Vers 7 und 8 sagt er da, schickt Bote jetzt zu dem Nabal, der David, mit seiner paar hundert Mann, eben da in der Wüste, Höhlen, wo immer auch. Ich möchte dich an etwas erinnern. Das sind Anfangsworte, die er Nabal will ausrichten. Er will ihn daran erinnern, dass sein Gebiet, wo er jetzt eigentlich da unten wohnt, in der Wüste, das gibt jetzt keine Polizeibehörden und nichts. Das ist einfach so ein bisschen der stärkere Gewinn. Und wie oft jetzt der David mit seinen kriegstüchtigen, bewaffneten Leuten die Herden von Tausenden von Viechern beschützt hat. Ein Knecht vom Nabal muss sagen, sie waren wie eine schützende Mauer, also der David und seine Leute, bei Tag und bei Nacht. Ja, es wäre doch eigentlich schön, wenn jetzt da der David ein bisschen etwas überkäme. Man müsste nicht eigentlich dabei sein, das wäre ja vielleicht störend, aber gewisse einfach Sachen zum Himmel können feiern, wie sonst eigentlich das tägliche Brot. Vom David und seinen Leuten ist karg gsi. Und dann kommt die Reaktion von dem Nabal. Nicht irgendwie doch, ja, das ist jetzt eigentlich gut, das ist jetzt eigentlich, muss mich entschuldigen, dass du mich daran musst erinnern, das hätte ja eigentlich mir selber können in den Sinn kommen, dass ich dir, David, etwas schicken, oder? Da heisst es Vers 10 und 11, Nabal aber schrie sie an, David, wer ist das? Oh, noch nie von einem so gehört, oder? Also völlige Entwertung. Ein davongelaufener Sklave, vielleicht ein Landstreicher, also völlig entwertende Begriff. Für mich Nabal der Inbegriff von einem Narzisst. Vielleicht haben den Begriff schon mal gehört. Einfach so eine Menschenpersönlichkeit, wo sehr von sich eingenommen ist, arrogant, selbstherrlich, aber sehr verletzbar. Ein Mensch, der andere entwertet, also er ist sehr gut im Verletzen, im Kränken, aber ist selber sehr kränkbar. Stell mir den Nabal vor, er wird jetzt erinnert, hey, du hast meinen Schutz gebraucht. Und der Nabal ist doch selber der Herr und der King und der Größte, oder? Und jetzt sagt einer eigentlich, ohne mich hättest du nicht so überlebt. Du bist abhängig von mir. Du müsstest mir dankbar sein. Das ist natürlich für den Nabal, für sein Empfinden, eine völlige Demütigung. Also wir sehen schon, so Kränkungen können Sachen sein, wo man müsste sagen, eigentlich ist das nicht kränkend, sondern eine kranke Person schon. Also jetzt der Nabal, ein völliger Narzisst, schlägt einfach zurück, oder? Weil er das als Demütigung empfindet, die Erinnerung. Und dann David kocht, Vers 13. Schnallt die Schwerter um, befahl David. Auch er nahm sein Schwert, mit 400 Mann zog er los. Also jetzt geht es um Tod und Leben, oder? David kochte vor Zorn, so ein Schuft, ereiferte er sich. Und dann, oder, Gott soll mich strafen, jetzt ist da auch noch meine all dem, der Wut innen, oder? Das ist ja dann noch eine frommtarnte Wut, das gefällt mir so ein bisschen so. An diesen Stellen, oder, wie wir da könnt noch unsere Wut, oder, unsere blinde Wut noch ein bisschen mit Gott ein bisschen schön färben, oder? So sind wir dann. Aber jetzt Wetter eigentlich. Also sicher müssen wir sagen, es ist eine grosse Kränkung, eine Entwertung. Aber wäre das schon ein Todesurteil über den Nabal? Müsste man sagen, nein, das ist Verhältnisblödsinn. Aber dann auch noch seine ganze Sippen und seine Mitarbeiter auszurotten, die gar nichts dafür können, das wäre noch amokmässiger. Also einfach, wir spüren da zündet es ihm durch, die Kränkung, und da wäre zu etwas völlig Unangemessenem fähig. Und das wäre jetzt so weitergegangen, wenn nicht im Nabal seine Frau Abigail davon gehört hat, was jetzt abläuft, und das verhindert hat, dass sich der Zorn kann wirklich auswirken und David sein Vorhaben umsetzen. Und da lernen wir jetzt daraus. Also wir haben vielleicht auch schon vielleicht ein bisschen in weniger gravierende Sachen. Aber das kennen wir doch. Etwas, was uns aufregt. Und dann müssen wir doch. Und dann muss man schauen, dass man das Verhältnis noch beibehalten. Also, Zorn kann ja uns hochkommen, wer Zorn, der sündigt nicht, schon das Neue Testament. Das kann aber kommen, aber was machen wir damit, wenn es uns jetzt wirklich ärgert? Vers 26. Nimm es als eine Fügung des Himmels, sagt Abigail, dass ich dir in den Weg getreten bin. Also sie packt da Proviant und Geschenk und so mit und einfach zieht dem David entgegen und versperrt ihm den Weg. So geht es nicht mehr. Die müssen jetzt einfach bremsen. Wumms. Und dann müssen wir, wenn wir merken, Ärger kommt, einfach auch sagen, bremsen. Einfach stopp. So geht es nicht. Man muss es später dann mal verarbeiten, aber einfach stopp. Das kann verschieden aussehen, aber einfach ein Stoppsignal, ein inneres Stoppsignal setzen, so nicht, und zwar sofort. Sofort, wenn man das spürt, da ist Wut, die entgleitet, sofort ein Stoppsignal setzen. Und dann die andere Perspektive jetzt vom Nabal. Das ist eine problematische Aussage, die jetzt kommt. Und wir wollen es auf uns wirken lassen, Vers 25. Nabal sei, Entschuldigung, Abigail sagt über ihren Mann Nabal, meinen Mann Nabal darfst du nicht ernst nehmen. Er ist genau das, was sein Name sagt. Ein bösartiger Dummkopf. Also das eine ist sicher mal ein wichtiger Rat. Überleg dir, was für ein Gewicht hat die Kränkung. Hast du es richtig interpretiert? Geht es wirklich um Tod und Leben? Ist jetzt deine Ehe ruiniert? Oder nur dein Stolz ein bisschen gekränkt? Nimm es nicht so ernst. Das andere natürlich, wenn da in der Gemeinde würde jetzt eine Frau von ihrem Mann sagen, du weißt, mein Mann ist ein Dummkopf. Also öffentlich ist jetzt vielleicht ein anderes Zeichen, dass der wirklich recht schief steht, oder? Ein bösartiger Dummkopf. Sicher muss man jetzt sagen, die Abigail ist auch verletzt. Und was man daraus herausnehmen könnte, sie ist vielleicht auch unterwegs jetzt, also nimm den Mann nicht so ernst. Also lass die Kränkung nicht immer ganz tief in dein Herz rein. Das kann ich als guter Rat nachvollziehen. Vielleicht das andere. Ja, was sagen wir über unseren Ehepartner in der Öffentlichkeit? Müssen wir vertiefter nachdenken. He? Gut. Dann aber sagt sie noch, Vers 29 jetzt noch, zum David, denk daran, wer du bist. Nicht nur, wer der Nabal ist, nimm ihn nicht so ernst, seine Kränke. Denk daran, wer du bist. Du bist wie ein kostbarer Stein im Beutel von Gott verwahrt. Du bist in Gottes Augen ein ganz kostbarer Stein. Du bist wertvoll. Und das ist eine wichtige Botschaft heute Morgen. Wenn wir gekränkt sind, entwertet sind, demütigt sind, denken wir daran, wer sind wir in den Augen von Gott. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir alles recht machen, einfach, weil er uns gern hat, aus Gnade. Wir leben aus seiner Wertschätzung. Wir leben aus seiner Ehre. Und seine Ehre und seine Gnade ist nicht angewiesen auf unsere Leistung, wie viel wir, dass wir uns bringen, sondern einfach, wie wir seine Geschöpfe sind und seine Kinder. Also, die Identität bedenken. Jetzt wieder der Transfer in unser Leben, Selbstreflexion. David und Nabal, wenn einfach uns die Wut treibt und wir gern den anderen verletzen und vernichten, was können wir von der Abigail lernen? Wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, wissen wir, es ist zwar ein hinkender Vergleich jetzt zu der Geschichte von Nabal, Abigail, David. Aber gewisse Sachen können wir jetzt vergleichen. Also der Zorn, wo man einer Person gegolten hat, ein heftiger Zorn und eine Person, die Abigail, die sich dazwischen stellt als Vermittler. Natürlich ist Gott nicht so wie der David, ein blindwütiger, wütender Amokläufer da im Himmel oben, Er ist ein gerechter Richter. Und die Bibel redet auch von seinem Zorn. Ein gerechter Zorn über unsere Schuld. Und Jesus ist in die Welt gekommen und hat sich wie die Abigail dazwischen geworfen. Um den Zorn abzuwenden, um den Zorn auf sich zu wenden. Und den Zorn zu tragen ans Kreuz. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann nehmen wir das entgegen. Jesus, du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Über mir thront ein liebender Gott, weil du, Jesus, den Zorn von Gott auf dich gelenkt hast und getragen hast. Und dann dürfen wir das Abendmahl feiern. Ist es ein Fest, weil wir keinen zornigen Gott mehr haben. Aber es ist wichtig, Gott zwingt uns das nicht auf. Es ist wie ein Entgegennehmen, wie wir das Abendmahl da vorne nehmen, für uns nehmen. Ist die Aufforderung auch heute Morgen zu überlegen, wenn ich das noch nie gemacht habe, willst du das für dich nehmen? Dass das für dich stimmt. Jesus hat den Zorn von seinem Vater über meinem Leben gedreht ans Kreuz. Dann möchte ich beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich aufgemacht hast in die Welt. Du hast gewusst, was dir blüht. Du hast den ganz spezifischen Auftrag gehabt, der Mittler zu sein. Der einzige Mittler, den es gibt in dieser Weltgeschichte zwischen uns Menschen und Gott. Und du bist treu gewesen, treu bis am Tod am Kreuz. Wir wollen dir danken, dass du dein Leib brechen lassen hast und dein Blut vergossen hast für uns. Amen.